Der Hansa-Podcast, powered by Büro Veritas. Ihr Ziel ist unser Antrieb, gemeinsam für eine grüne maritime Zukunft.
Der Hansa-Podcast.
Moin aus Hamburg zur neuen Folge des Hansa-Podcasts. Ich bin Michael Mayer und bei mir zu Gast sind heute Alexander und Vincent Nürnberg, Geschäftsführer und Eigner des Offshore-Dienstleisters und Offshore-Reederei OS Energy. Moin, die Herren.
Moin.
Moin, moin.
Sie betreiben Service-Schiffe, vor allem auch für Offshore-Windparks. Die Firma selbst wurde 2002 gegründet, seit 2018, wenn ich nicht ganz falsch informiert bin, hat die Familie Nürnberg das Kommando übernommen sozusagen. Haben Sie denn den Schritt seither schon mal bereut?
War sogar schon ein bisschen früher. Ich bin bei Hartmann zur See gefahren, in Ostfriesland, 2015 und hatte dann hier eine Anfrage von einer Reederei in Hamburg, Bergungsreederei, die es nicht mehr gibt, ob ich Interesse hätte, da zu versuchen, das Geschäft wieder aufzunehmen. Habe das kurz gemacht und bin dann aber im Laufe des Jahres an den Eigner von OS Energy geraten und der hat dann nach kurzer Zusammenarbeit überlegt, ob es da nicht eine Nachfolgeregelung geben könnte.
Okay.
Und dann bin ich 2016 offiziell angestellt worden, während wir im Prinzip den Einstieg verhandelt haben. Haben 2016 die ersten Anteile übernommen, damals 66% und haben dann 2018 100% übernommen. Und das war dann auch der Punkt, wo wir als Familie gesagt haben, dass es dann mehr Beteiligung aus der Familie gibt. Dann hat mein Vater angefangen, mich da auf der finanziellen Seite zu unterstützen. Und ich habe zwei Brüder und der mittlere ist dann dazugekommen mit seiner eigenen Firma, die hat er in dem Jahr gegründet, ein Schiffbaubüro und hat mich dann unterstützt mit technischen Zeichnungen und so weiter. Und im Prinzip ist seit 2018 das Konstrukt in der OSE so, wie es jetzt ist.
Okay, und seitdem schon mal bereut oder zufrieden soweit?
Meistens sehr zufrieden und manchmal denkt man morgens, werde ich mal in die Verwaltung gehen.
Ja. Aber nicht bereut.
Nein, bereut gar nicht.
Das wird zu viel gesagt.
Was sind denn so Sachen, wo Sie sagen, okay, das ist jetzt irgendwie schwierig? Also ist das dann eher so dieser Rahmen, Sie sind natürlich abhängig von der Entwicklung im Offshore-Markt und wir kennen das ja, dann sagt die Politik grün oder Klima, dann sagt sie es wieder weniger und dann wird auch das Interesse an Windparks weniger. Ist das so etwas, wo Sie am meisten mit zu kämpfen haben?
Nee, das finde ich, die Rahmenbedingungen, die sind ja sowieso da, da muss man sich dann dran orientieren, irgendwie damit zurechtkommen, kann man viel meckern, manchmal hilft es, manchmal nicht. Die sag ich mal, Herausforderung bei uns war eigentlich, dass das ein Unternehmen war, was Arbeit hatte und Verträge, aber im Prinzip kein operativ geregeltes Geschäft. Das heißt, die ersten Jahre haben wir den Schiffsbetrieb konsolidiert, das Management aufgebaut, um dann gleichzeitig mit der fortschreitenden Professionalisierung aber auch die Weiterentwicklung zu starten, weil mir relativ klar war, mit den ersten drei Schiffen, die waren alle mindestens 40 Jahre alt, das wird nicht das Geschäftsmodell für die nächsten 40 Jahre sein. Also muss ich irgendwie gucken, dass ich mit der bestehenden Tonnage arbeite und gleichzeitig auf die nächstgrößere oder nächstmodernere hinausarbeite. Und die Herausforderung ist eigentlich, mit der Geschwindigkeit von der Entwicklung und den Anforderungen im Markt mitzuhalten und gleichzeitig bei den Rahmenbedingungen noch so flexibel zu sein, dass man sich nicht auf eine Sache versteift. Und Offshore-Wind im Gegensatz zu Offshore-Öl und Gas ist ja zum Teil auch politisch bedingt. Heißt, wenn die politische Unterstützung abnimmt, dann wirkt sich das auch auf den Markt aus. Das ist in anderen Märkten manchmal nicht so.
Sie, also Alexander Nürnberg, haben ja schon eine recht lange Karriere in der maritimen Industrie hinter sich, Hatlapa, MacGregor. Was können Sie einbringen in das Geschäft bei OS Energy? Und was tun Sie dann auch?
Ja, das ist ja so, ich bin ja von Haus aus Ingenieur und bin dann irgendwann quasi über eine Restrukturierung bei Hatlapa auch in die Geschäftsführung gekommen und nachher auch Gesellschafter gewesen und habe ja durch den Aufbau der Gruppe damals so Firmenzukäufe, Firmenverkäufe, Integration, die ganze Organisation sozusagen also auch wettbewerbsfähig zu halten. Das war ja damals, ich bin 87 quasi mit dem Studium fertig gewesen, habe dann noch vier Jahre an der TU promoviert. Und da war Maschinenbau ja tot. Mich haben Leute gefragt, als ich die Anteile bei Hatlapa erworben habe, bei der Finanzierung, warum machen Sie nichts, was Vernünftiges? Was machen Sie da im Maschinenbau? Ne? Und was kann ich einbringen, eben die Erfahrungen, wie man Unternehmen organisiert und aber auch eben recht viel Erfahrung, wie finanziert man Wachstum.
Auch unabhängig dann vom Offshore-Geschäft, sage ich jetzt mal, weil das ist jetzt ja noch nicht so richtig das gewesen, wo Sie vorher aktiv waren.
Gut, wir haben natürlich also aus der Zulieferindustrie auch viel in die Offshore-Industrie geliefert. Also man kannte sozusagen die Geflogenheiten und am Ende organisiert man sich ja sowieso in der Industrie. Also man hat sein Netzwerk und das hilft natürlich. Aber es war schon, ich war 58, als ich sozusagen aus der Zulieferindustrie auf die Reedereiseite gewechselt habe. Und da gibt man natürlich, sagen wir mal, einen Grundstock an Erfahrung, den man in einem Bereich hat, den gibt man auf und geht in einen ganz anderen Bereich und fängt nochmal ganz neu an zu lernen. Das ist so.
Wahrscheinlich eine spannende Zeit auch.
Ja, absolut, absolut.
Es gibt ja noch einen dritten Herrn Nürnberg, einen Bruder von Ihnen, Vincent, der das Geschäft in UK leitet.
Genau.
Das ist dann ja schon eine ziemliche Familienbande, hätte ich jetzt fast gesagt. Kann ja auch mal Diskussionspotenzial bergen. Klappt das bei Ihnen oder wird es dann an Weihnachten schon mal schwierig, zusammenzusitzen?
Nee, Weihnachten ist schön, weil man da zusammensitzt und mal nicht so viel über Arbeit sprechen muss.
Ja.
Die Konflikte kommen eher dazwischen, aber wir arbeiten ja schon lange zusammen. Ich habe auch früher bei Hatlapa mitgearbeitet, wenn auch eher als im Aushilfsbereich, bis ich dann zur See gefahren bin. Insofern kennt man sich. Und ich habe noch einen zweiten Bruder, der ist auch dabei mittlerweile.
Okay.
Der macht unsere Seite der Bauaufsicht für die Neubauten.
Okay.
Paul heißt er. Und der ist aber als Ingenieur zur See gefahren.
Auf die Neubauten kommen wir gleich noch zu sprechen. Die sitzen in Glückstadt, dann das UK-Büro ist in Newcastle, in Esbjerg gibt es noch ein Büro, soweit ich weiß. Dann haben Sie ja schon eine recht gute Abdeckung über die großen Offshore-Windregionen, zumindest in Nordwesteuropa. Aber trotzdem kann man ja überlegen, okay, wie wäre es mit Wachstum? Also eine regionale Expansion, ist das bei Ihnen auf dem Schirm?
Ja, die machen wir auch im Prinzip in fast gleichmäßigen Schritten seit 2016. Wir haben am Anfang fast ausschließlich auf dem deutschen Markt operiert, mit Auswüchsen in den dänischen. Und mittlerweile können wir sagen, dass wir eigentlich in allen deutschen und dänischen, fast allen holländischen und fast allen britischen Windparks in irgendeiner Form einen Schiffseinsatz absolviert haben. Und das soll auch so bleiben. Wir haben zusammen mit Partnern zum Beispiel in Island Teile des Umweltmonitorings, so wie das hier in Deutschland gemacht wurde, nach Island exportiert, in Anführungszeichen. Das heißt, damals sollten auch dort diese Untersuchungen gemacht werden. Die haben sich umgeguckt, wer hat sowas schon mal gemacht. Wir haben den Schiff angeboten und einen Standard mitgeschickt, nachdem wir das machen. Und dann haben die sich daran orientiert.
Und andere Regionen, auch in Asien oder Nordamerika, gibt es ja immer mehr Offshore-Wind-Aktivitäten. Wäre das was für Sie?
Jein. Also Nordamerika,
das ist immer interessant, so eine Antwort. Genau,
Nordamerika war ja mal interessanter für Offshore-Wind. Wir haben auch von unseren größeren Kunden die Anfragen, mit denen in diese Region zu gehen. Wir haben uns im Moment auf den europäischen Markt konzentriert, würden jetzt auch gerne weiter Richtung Mittelmeer auch gehen, weil wir das Konzept, wie wir die Schiffe betreiben, dort gut durchführen können. Ich bin persönlich selber viel in Asien gefahren und wir hatten da ja auch Geschäftsbetrieb. Das wäre aber eine Sache, da würden wir dann gemeinsam mit den Partnern für die Neubauten hinwachsen. Dann kann man das auch strukturell so aufziehen, dass die Qualität nicht leidet.
Ja, und ich denke, man muss den Ländern wirklich vorsichtig sein. Wir haben, als das in Nordamerika losging mit dem Wind, haben wir wirklich intensiv drüber nachgedacht und haben aber gesagt, aus meiner Erfahrung auch mit Amerika, das ist, wenn man mit neuen Technologien nach Amerika kommt, ist es nur eine sehr kurze Zeit, dann wird das übernommen und dann, die haben einfach eine große Tendenz, ihre Sachen selber zu machen. Ich finde, das sollte man wissen, wenn man sich Märkte aussucht, in die man geht. Und insofern haben wir gesagt, also das ist eher ein Markt, da muss man sehr vorsichtig sein. Und wenn man das Schicksal jetzt von Ørsted und anderen sieht, die hingegangen sind, haben wir, glaube ich, die richtige Entscheidung getroffen.
Wollte gerade sagen, also noch nicht bereut, dass Sie nicht dahin gegangen sind.
Nein, nein.
Okay. Früher oder bis vor ein paar Jahren hätte man vielleicht gesagt, okay, ein Offshore-Räder, so will ich es jetzt mal nennen, oder selbst ein Offshore-Dienstleister ist in der deutschen Reedereilandschaft gar nicht despektierlich gemeint, aber ein bisschen ein Exot. Das hat sich ja mittlerweile ein bisschen geändert. Immer mehr Unternehmen gehen da auch rein in den Markt. Immer mehr Unternehmen bestellen auch neue Schiffe in verschiedenen Segmenten. Merken Sie das? Also einerseits die größere Aufmerksamkeit für das Geschäft, aber andererseits vielleicht auch einen härteren Wettbewerb?
Ja, Wettbewerb ist ja immer hart. Aber der Wettbewerb in unserem Bereich ist sehr verteilt, würde ich sagen, weil wir in verschiedenen Teilbranchen von Offshore arbeiten und sich die Arbeit da immer verschiebt. Das heißt, wir haben in jedem Teilbereich Konkurrenten. Wir haben aber ganz selten Konkurrenten, die die gleiche Spanne an Dienstleistungen abdecken. Das heißt, wenn wir in einem Bereich teurer sind, können wir manchmal in einen anderen fliehen oder uns da Arbeit suchen, bis der Kunde verstanden hat, warum das manchmal vielleicht teurer sein muss.
Die Teilbereiche, die Sie ansprechen, was sind so Ihre Schwerpunkte?
Also wir kommen ja aus dem Umweltmonitoring, dem klassischen, das gibt es schon lange. Deutschland hatte aber für Offshore Wind extra einen Standard entwickelt, der auch sehr präzise verfasst ist und dementsprechend sehr gut abgearbeitet werden kann. Das ist aber auch eine politische Bedingung. Und dementsprechend wollte ich gerne andere Bereiche mit den Schiffen bedienen können. Dann haben wir uns in den Bereich der Vermessung ausgebreitet. Das heißt, man hat Messgeräte, die man schleppt oder am Schiff anbringt und untersucht, sag ich mal, prinzipiell die Beschaffenheit des Meeresbodens und bis zu einer bestimmten Tiefe in den Meeresboden hinein. Das war so das Zweite, was wir angeschoben haben, 2016, 17, 18. Da haben wir dann zum Beispiel mit einer Firma aus Hamburg im Minsener Oog vor Wilhelmshaven die Sprengstofferkundung gemacht für die Erweiterung des Terminals. Das war der erste Job in dem Bereich, der etwas kompliziertere. Kurz danach haben wir angefangen, die Schiffe so auszurüsten, dass wir damit auch Unterwasserinspektionen machen können. Das heißt, wir haben kleine Teams an Bord von Technikern mit Tauchrobotern, haben uns damals ein System entwickelt, wie man treibstoffsparend an der Anlage die Position halten kann. Und dann waren wir in der Lage, mit der Schiffsgröße, mit 6 Mann Besatzung und bis zu 12 Technikern ganze Windparks unter Wasser zu inspizieren, visuell und mittlerweile auch in Bereichen wie Dickmessung, Korrosionsschutz, Messung von Bewuchs und auch Reinigung von maritimen Bewuchs zum Beispiel.
Wie viele Schiffe sind es denn aktuell?
10, die wir als Familie besitzen, wovon eins davon zu 50% einer Universität in Bangor in Wales gehört. Und derzeit haben wir noch 5 gecharterte, die wir aber mitbetreiben.
Und dann gibt es aber ja Neubauten in Planung, genau. Und im Bau.
Genau.
Was sind das für Schiffe?
Das ist im Prinzip die evolutionäre Weiterentwicklung unseres gesamten Flottenportfolios. Also wir hatten tatsächlich ernsthaft die Idee, als ich angefangen habe mit meinem Bruder, weil wir alle drei auch ein recht enges Verhältnis haben, auch schon immer hatten, habe ich gesagt, lass uns mal Erfahrungen sammeln und versuchen, diese alten Schiffe in einem Schiffstyp zu kombinieren. Und haben also von 2016 an bis 2020, kann man ungefähr sagen, immer mal wieder, sag ich mal, auf Basis eines Schiffsdesigns einfach Sachen eingezeichnet, rausgenommen, Größen angepasst und hatten dann im Rahmen dieser Unterwasserinspektion, die ich eben genannt hatte, einen Kunden, der für die Inspektion zuständig ist, aber gemerkt hat, dass er eigentlich ein Schiff bräuchte, um seine Dienstleistung richtig gut zu machen. Und wir hatten uns bei einem Kunden-Event getroffen. Ich hatte kurz über unsere Neubauideen geredet und wir kamen relativ schnell zusammen. Das war der ganz ursprüngliche Start davon, dass wir gesagt haben, wir werden das auch versuchen. Und hatten dann mit dem Kunden zusammen angefangen, Werften und Banken anzusprechen. Das war auch ein Familienunternehmen. Die hatten dann aber eine Möglichkeit, ihre Anteile zu verkaufen. Und da haben das dann auch gemacht, sind Teil eines Konzerns geworden, aber als Geschäftsführer da drin. Wir waren gestern zusammen an Bord, also die Verbindung ist weiterhin eng. Die Gesellschafter sind dann ja aber andere geworden.
Und wie genau kann man sich das vorstellen, die neuen Schiffe, wie kommen die dann zum Einsatz? Also welche Arbeiten werden damit gemacht?
Also die neuen Schiffe unterscheiden sich in 2 Sachen besonders von den bisherigen. Einerseits können sie, also von Anfang an sind sie nicht nur Methanol ready, sondern werden mit einer Maschine auch auf Methanol fahren. Und sie haben alle DP2, was einfach eine technische, sag ich mal, Sicherheit ist, die mittlerweile gefordert wird. Und dazu haben wir noch im Schiff einen sogenannten Moonpool verbaut. Das hat bisher keins der Schiffe. Das ermöglicht einfach auch bei schlechterem Wetter noch Sachen durchs Schiff auf den Meeresboden abzusetzen oder aus dem Schiff rauszulassen. Wir planen damit vor allem Einsätze, kombinierte Einsätze von Unterwasserinspektionen, auch den Umweltuntersuchungen, komplizierteren Vermessungen und Vermessungen mit größerem Gerät, als wir bisher gemacht haben. Also wir haben zum Beispiel gibt es auch Bohrungen, die man im Seeboden durchführt. Da konnten wir bisher nur sehr kleine Bohrer nehmen, bis einen halben Meter. Und das wird dann alles etwas größer und tiefer. Und bei uns ist das so, wir fahren im Prinzip saisonale Kampagnen ab. Das heißt, wir starten im Frühjahr, machen wir zum Beispiel Umweltuntersuchungen. Dann machen wir eine Inspektionskampagne mittels Tauchroboter. Dann fährt man nochmal zum Beispiel die Kabeltrassen mit einem Multibeam ab oder einem Sidescan oder beiden. Und zum Winter haben wir dann gerne auch mal ganz andere Jobs. Die haben gar nicht viel mit Offshore-Wind zu tun.
Sondern?
Zum Beispiel haben wir auch Lotsen, die an Bord unserer Schiffe trainieren. Wir machen auch ein Training für andere Behörden zum Beispiel. Und wir arbeiten auch mit der Bundeswehr zusammen.
Mit der Bundeswehr?
Ja.
Für Testzwecke, Trainings?
Vor allem Trainings von Nautikern, wenn die eigene Tonnage nicht zur Verfügung steht. Mhm. Und haben da mittlerweile einen ganz guten Austausch. Wir sind auch im Bereich von Kritis schon unterwegs, indem wir Equipment-Tests machen, aber auch bei Übungen teilnehmen, wo wir dann Supportschiffe sind. Wir machen natürlich keine militärischen Sachen. Das sind alles zivile Seeleute.
Für die neuen Schiffe gibt es ja eine Zusammenarbeit mit der NPC Kapitalgruppe. Das ist ja bekannt und veröffentlicht. Wie kam es denn zu der Zusammenarbeit?
Ja, wir sind ja gestartet sozusagen in einem zu bildenden Joint Venture mit dem Kunden, der dann leider verkauft wurde, und wir waren aber schon sehr weit, also eigentlich im Schiffsdesign vorangeschritten, und waren uns eigentlich klar, dass wir das auch weitermachen wollten. Dann kam eben meine Rolle, dass wir nach Finanzierung geguckt haben und haben dann mit MPC Kapital einen Partner gefunden, der Interesse an dem Offshore-Bereich hatte, mhm, und eben auch in den Erneuerbaren ist. Und man muss sagen, bei MPC Kapital haben gesehen, wenn man in die Zukunft reinguckt, dass sie irgendetwas mit ihrer Flotte machen müssen, um eben auf diesen CO2-Handel auch die richtigen Antworten zu haben. Und so sind wir dann zusammengekommen. Das erste Schiff, aus der wir denken ja über 6 nach, haben mittlerweile 3 fest bestellt. Das erste Schiff hatten dann USE und MPC als Joint Venture 50-50 bei der Werft bestellt, die wir ausgewählt hatten.
Welche Werft ist das?
Das ist die Esbjerg Shipyard, mhm, in Esbjerg, wie der Name sagt, also an der dänischen Westküste. Das ist jetzt so, das ist nicht das, wo man im ersten Ansatz drauf kommt, aber wir operieren ja auch viel aus Esbjerg heraus, kannten die Werft aufgrund der Instandhaltung unserer Schiffe. Und da ist ein dänisches Designbüro, OSK heißt das, dazu gekommen. Das hat auch einen sehr guten Ruf. Da war Erfahrung mit der Schiffsgröße. Also wir sind ja also um die 45 bis 50 Meter. Mit Schiffen für die Nordsee und mit Schiffen mit, sagen, nennen wir es mal, alternativen Antrieben oder Antrieben mit zusätzlicher regenerativer Energie. Und so ist das dann entstanden. Und dann sind wir mit MPC gemeinsam losgezogen und haben gesagt, ja, wir haben hier aber ein interessantes Projekt für 6 Schiffe. Und dann hat also MPC Kapital mit dem Netzwerk, was die haben, sind sozusagen losgezogen, haben einen der Investoren auch gewinnen können, den wir gefunden hatten, aus den Niederlanden. Wir haben einen weiteren französischen Investor gefunden und einen Hamburger dazu. Also wir sind 5 Investoren, die das machen. Und sozusagen MPC Kapital und USE als Projektsponsoren, sozusagen als Initiatoren.
Ja. Ich erinnere mich, dass hier an dieser Stelle Konstantin Bark saß, ja, CEO von MPC Kapital, und der genau das ja angekündigt hat. Wir wollen in den Offshore-Bereich. Und als dann die Partnerschaft mit OS Energy aufkam, habe ich noch gedacht, ja, dann war das einfach auch wirklich konkret. Also er hat das nicht einfach nur so dahin gesagt, sondern sie waren wirklich auf der Suche nach Offshore-Schiffen oder nach Offshore-Projekten. Wie würden Sie das denn in diesem Zusammenhang bewerten? Ist es leicht, für diese Art von Schiffen auch Finanzierungspartner zu finden?
Da ist die erste Antwort nein.
Okay.
Und zwar warum? Also wir sind ja hier, sagen wir mal, wenn wir jetzt im nordeuropäischen Umfeld gucken, insbesondere Deutschland, das ist Container.
Ja.
Container und dann vielleicht noch ein bisschen was anderes. Die Leute sind langfristige Chartern gewohnt, das Geschäftsmodell ist verglichen mit unserem einfach anders. Wir sind im Spotmarkt im Wesentlichen unterwegs. Und wenn man das sieht, also sagen wir mal, wenn wir uns den Offshore-Markt angucken, CTVs, dann diese Größe, die wir haben, und dann kommen die größeren 100 Meter plus, die dann auch nochmal ein ganz anderes Investitionsvolumen sind. Und dann hört man natürlich, die Großen, die werden gebaut, ehe die überhaupt bestellt werden, haben die eine 3-Jahres-Charter. Bei den CTVs ist relativ selten, dass die ganz langfristige Dinge haben, aber das ist auch nochmal ein kleineres Investitionsvolumen. Und dann sind wir da und sagen, ja, aber so langfristige Verträge sind in unserer Größe gar nicht, bisher nicht üblich. Und das ist natürlich für Sie wissen, wie die ganzen Finanzierungsrechnungen aufgebaut sind. Man hat die Einnahmen, man hat die Ausgaben und das ist die Rendite, die da rauskommt. Und so tilgen wir das aufgenommene Geld. Und das ist natürlich, wenn man oben bei der Einnahmen sagt, wir sind im Spotmarkt unterwegs.
Das ist eine andere Geschichte.
Das muss man schon vermitteln können.
Das ist was anderes als ein langfristiger Schaden.
Genau, und da hat natürlich Vincent mit seinem Team, also die ja sozusagen den täglichen Vertrieb machen, da haben die gute Überzeugungsarbeit auch geleistet.
Würden Sie sagen, dass Sie gerne auch weitere Projekte machen würden, sei es mit MPC Kapital oder mit wem auch immer, um vielleicht auch noch weitere Schiffe in die Flotte zu holen? Also suchen Sie weitere Investoren?
Also ich kann da nicht zu sehr im Detail drauf eingehen, aber es ist eigentlich die Idee zwischen uns und MPC gewesen, dass wir gemeinsam eine Offshore-Plattform auch daraus entwickeln.
Okay.
Und das
könnte also noch wachsen, theoretisch.
Darf wachsen, soll wachsen, genau. Und ich wollte nämlich noch dazu sagen, wir waren ja mit dem Schiff relativ weit, aber wir hätten ohne das Eintreten von MPC vielleicht ein Schiff pro Generation gebaut oder wenn wir es ein bisschen optimistisch sehen, wären wir bei 3 in 5 Jahren gewesen. Das wäre auch eine ganz andere Sache, mit der man dann im Markt in diese Schiffe geht, als wenn man mit so einem Setup kommt, mit der potenziellen Menge von bis zu 6 Schiffen, sodass man auch Kunden zeigen kann, wenn ihr nicht der Erste seid, dann müsst ihr euch wieder einen anderen Lieferanten suchen. Sondern das kann man jetzt richtig aufbauen und finde ich, das wollte ich nur wertschätzen nochmal dazu sagen. Wir hatten ja schon angefangen, das Schiff zu bestellen und die haben es trotzdem noch geschafft, in der Kürze der Zeit eine Finanzierung aufzustellen. Das hätten wir mit unserem Netzwerk nie geschafft. Das gehört dann einfach auch dazu.
Die Neubauten, sind Sie dann dafür nur in Anführungszeichen Betreiber oder sind Sie dann da auch als Familie oder als Unternehmen auch mit drin?
Na, wir sind in allen investiert. Mhm. Und würden das auch weitermachen, wenn wir diese Plattform entwickeln. Das ist uns auch ganz wichtig. Wir sind ja bisher Volleigner. An der Stelle sind wir jetzt mehr Manager als Eigner. Aber das ist auch okay.
Und wenn es um weitere potenzielle Schiffe geht, bleiben Sie dann in Ihrem Segment? Oder Sie haben ja selbst schon gerade verschiedene Offshore-Schiffstypen angesprochen. Also es gibt die CTVs, es gibt die Service-Schiffe, die ja in sehr großer Anzahl mittlerweile auch schon bestellt werden und auch schon fahren. Es gibt selbst sowas wie Installationsschiffe. Also es gibt ja in der ganzen Offshore-Flotte ein sehr breites Spektrum. Wäre das was für Sie, vielleicht auch mal in andere Segmente zu gucken?
Gucken wir immer. Also wir haben zum Beispiel auch Mitarbeiter, die aus dem CTV-Bereich kommen. Den finde ich persönlich nicht interessant. Und wir haben ja auch keine vollends gleichen Schiffstypen bisher. Also wir haben zum Beispiel auch Schiffe, die arbeiten nur im Nearshore-Bereich. Ich sage das so, das gibt nichts Uninteressantes, aber ob man da nachher was macht, das kommt auch einfach auf den Fall drauf an, ob man da ein Geschäft draus machen kann oder ob das eine kurzfristige Sache ist. Ich persönlich halte jetzt nichts davon, in der aktuellen Situation einfach auf Speck in 6, 7 weitere SOVs zu investieren, weil dann weiß ich, in 3, 4 Jahren bin ich in einem Discount-Markt. Und wir haben uns versucht, immer Arbeit zu suchen, bei der man ein bisschen Know-how mitbringen muss. Dann geht es nämlich nicht nur um Schiff, sondern auch um die gesamte Performance der Ablieferung und auch um die Besatzung.
Da geht es ja auch um die Technik oder um das Schiff an sich. Sie haben die Schiffe in Esbjerg bestellt und ich würde wieder entsprechende Reaktionen bekommen, wenn ich diese Frage nicht stelle. Deswegen stelle ich sie. Warum haben Sie nicht in Deutschland bestellt?
Wir haben eine Ausschreibung gemacht unter 13 Werften. Da waren einige deutsche Werften auch dabei. Wir sind am Ende mit 3 Werften in die Endverhandlung gegangen. Das waren 2 dänische und 1 holländische. Wir haben von keiner deutschen Werft ein verbindliches Angebot bekommen.
Wissen Sie warum? Zu komplex?
Ja, einmal.
Sie müssen ja keinen Namen nennen.
Nein, will ich auch nicht.
Können Sie natürlich
nicht. Einmal zu viel anderweitige Beschäftigung, also keine Zeit, die Anfrage zu bearbeiten. Das zweite Mal würde ich sagen, zu komplex. Und bei der dritten Werft passte es auch nicht, sagen wir mal, von der Lokation her und der Schiffsgröße. Und preismäßig waren wir hatten ja dann die Indikationen von den 3 Werften, die lagen ziemlich auf einer Ebene bei den Angeboten. Und die 3 deutschen Werften, die günstigste war 4 Millionen teurer.
Okay.
Aber ohne Angebot. Also ja. Muss man auch dazu sagen, in den Nachbarländern wurden Angebote in einer Zeitspanne erstellt, die wir hier in Deutschland nicht mehr angeboten bekommen haben und gleichzeitig waren es hier auch während verbindlichere Angebote mit relativ hohen Kosten verbunden.
Wenn Sie jetzt schon die 4 Millionen mehr nennen, was zahlt man für so ein Schiff?
Ungefähr 20 Millionen.
Okay. Und diese Schiffe, wenn es dann um Neubauten geht, Was denken Sie, wie entwickeln die sich? Also technologisch gibt es da irgendwie, das sind ja doch noch einige Schiffe auch im Markt, die entweder umgerüstet, umgebaut wurden, also noch nicht so richtig spezialisiert dafür gebaut wurden. Was kann man da erwarten?
Also bei uns, ich sag mal eben was zu, was ja auch immer wichtig ist, sind die Verbräuche und sagen wir mal das ganze Energiemanagement. Und da haben wir sehr viel Wert drauf gelegt. Da kam auch, dass wir auch innerhalb der Familie da nicht so ganz wenig Erfahrung haben. Also das sind erstmal dieselelektrische Schiffe, beziehungsweise methanolelektrisch. Das heißt, alle Antriebsorgane haben auch elektrische Motoren. Und sicherlich eine Besonderheit ist, das sind Gleichstrom-Wechselstromschiffe. Also wir erzeugen quasi den Strom auf der Gleichstrombasis. Das hat den großen Vorteil, dass wir, die Leute, die in der Energieerzeugung ein bisschen erfahrener sind, wir haben keine feste Frequenz. Das heißt, wir müssen die Dieselmotoren nicht bei bestimmten Drehzahlen betreiben, bei festen Drehzahlen, um auch mehrere an einem Netz fahren zu können, sondern wir sind da ganz flexibel. Wir können sozusagen einen hochfahren bis auf 80% Leistung und nehmen dann einen weiteren dazu mit 20%, oder wir können zwei auf jeweils 30% fahren. Sehr flexibel, und dann in der Kombination eben mit dem Batteriepaket, wir haben auch noch ein relativ großes Batteriepaket von 400 Kilowattstunden da drin, sind wir eben in der Lage, entsprechend dem Kundenwunsch anzubieten. Sagen wir mal einen ganz einfachen Fall, Transit mit Diesel, das kann sogar Biodiesel sein bei den Motoren, die wir haben, arbeiten im Feld, Zero Emission und Rückkehr wieder auf der Dieselbasis. Und jede mögliche Kombination quasi kann der Vertrieb leistungsmäßig anbieten. Das ist ein großer Vorteil. Und Schiffsgröße und dann das Antriebskonzept kombiniert mit dem DP2 führt dazu, dass wir verglichen mit den nächstgrößeren Schiffen, die DP2 haben oder die nächste Größe, die DP2 anbieten kann, haben wir einen erheblich niedrigen Energieverbrauch. Das ist sozusagen das, was wir versucht haben, auf der Power-Management-Seite zu realisieren.
Wollten Sie noch was ergänzen?
Ja, das war der Maschinenraum, ja. Und zur Brücke ist so, die Ausstattung haben wir so gewählt und auch die Automation, dass wir hoffentlich, wenn das erste Schiff abgeliefert ist und wir operative Erfahrung haben, sind wir technisch eigentlich in der Lage, die Schiffe auch fernzusteuern, also Remote Control zu operieren, und würden dann gerne anfangen. Da haben wir mit der dänischen Flagge einen sehr guten Partner, die haben ein Future Lab, wo man so eine Ideen einbringen kann, und dann helfen die einem bei der Regulierung, dass wir auch teilautonom fahren können. Und da möchte ich gerne hin, weil im Moment, also wir finden gut Personal, aber es ist einfach, denke ich, eins der größten Probleme in den nächsten 5 bis 10 Jahren ist der Personalwettbewerb. Und wenn man das gute Kernpersonal behalten kann und Standardtätigkeiten automatisieren kann, dann wird man da kein Problem haben. Und das ist das, wo wir so ein bisschen drauf schielen. Also wir gucken eigentlich jetzt schon, was machen wir in 5 Jahren, und haben die Technik auf dem Schiff, und deswegen man könnte sie auch billiger bauen. Dann ist es aber so, dann hat man in 5 Jahren im Prinzip ein altes Schiff, und wir versuchen in 10 bis 15 Jahren ein älteres Schiff zu haben.
Das wäre tatsächlich noch eine Frage gewesen, wo Sie so die größten Herausforderungen sehen, Personal. Was denken Sie denn, haben Sie das tatsächlich konkret geplant, oder ab wann könnte man das realisieren, teilautonom oder autonom? Also unabhängig mal von irgendwelchen behördlichen und Genehmigungspunkten, aber so rein technologisch.
Das könnte man jetzt schon machen.
Okay.
Aber dann muss man natürlich sagen, wir arbeiten in der kritischen Infrastruktur in Windparks. Also wenn wir uns da jetzt irgendwie einen Link hinbauen, dann wird das sicherlich nicht akzeptiert werden. Wir verarbeiten ja auch über unsere Bordgeräte Daten vom Kunden, wenn die Daten aufnehmen. Das heißt, ganz an der Regulierung vorbei kann man da nicht. Aber rein technisch könnten wir es jetzt im Prinzip aus dem Büro machen.
Und so ein Gedankengang wäre zum Beispiel, also wir, Rest Hours ist ja in der ganzen Seefahrt ein großes Thema. Und nehmen wir mal, Arbeiten vor Ort durchführen, natürlich unter voller Attendance vor Ort, aber für so einen Transit, da könnte man gut sagen, das Schiff fährt 4 Stunden mal und wird komplett fernüberwacht, und dann kann die Crew Reste sich erholen.
Ist ja vielleicht gerade bei Windparkprojekten oder Offshore-Projekten auch so ein Thema, fahre ich jetzt jedes Mal wieder raus, dann habe ich da meine Arbeit, dann muss ich wieder zurück, oder kann ich da vor Ort bleiben? Es ist ja bei den Windparktechnikern das Gleiche, die dann ja manchmal in Wohnschiffen unterwegs sind, weil das ja dann auch sehr viel Zeit und damit letzten Endes auch Geld spart, wenn man nicht ständig den Transit hat, sondern im Feld arbeiten kann.
Genau.
Klingt sehr spannend.
Man muss ja so ein bisschen aus der Box rausdenken, ne? Also manche schütteln dann den Kopf und sagen, ihr spinnt doch, das Schiff wird nicht ferngesteuert fahren. Aber
Das wird bestimmt jemand sagen, wenn er das hier hört.
Ja,
das
natürlich.
Wird bestimmt nicht passieren, aber deswegen kann man es ja trotzdem denken und mal vorbereiten. Und wer weiß, vielleicht wird es ja dann tatsächlich so sein. Also wenn es technologisch klappt, das sagen ja viele, viele Dienstleister sagen, technologisch ist das machbar. Und dann wird sich zeigen, wie schnell und wie gut man dann auch wirklich ins Doing kommt.
Genau. Und ich denke mal, eine kleine Schwäche der von uns als Deutschen ist ja, wir neigen ja dazu, 100% oder 0% zu denken, schwarz oder weiß. Und es gibt ja aber auch einen großen großen Bereich dazwischen. Und man, natürlich wird man nicht irgendwie ferngesteuert Leute absetzen, da glaube ich nicht dran. Aber ferngesteuert geradeaus fahren für 6 Stunden, das sollte schon realisierbar sein.
Deswegen ist das ja auch unser Ziel, uns dahin vorzutasten und nicht zu sagen, USE fährt 2030 autonom, dann müssten wir es irgendwann zurückholen wahrscheinlich. Aber wenn wir schaffen, bis 2030 Schritte dahin zu gehen, dass man zum Beispiel nur eine Nachtwache einspart oder ein Kapitän an Land 3 Schiffe navigatorisch überwachen kann, und selbst wenn man nur 1 erstmal macht, das reicht ja schon alles, das geht ja alles in die richtige Richtung und es erhöht die Flexibilität in Einsätzen. Und bei uns ist das so, in Offshore ist es extrem wetterabhängig. Wie weit man Wetter präzise vorhersehen kann, weiß jeder. Insofern heißt es, man ist irgendwie daran gewöhnt, schnell loszulegen. Und was hindert einen daran, schnell loszulegen? Entweder ein kaputtes Schiff, also warten wir sie gut, oder Leute, die nicht da sind. Also wenn man dann die Vorteile hat, dass man schon mal losfahren kann und schon mal zumindest oder gar nicht so viele Leute braucht, dann geht das natürlich alles etwas schneller. Und das spart Kosten, die am Ende ja sogar bis beim Verbraucher ankommen, weil wenn ein Windpark 5% günstiger betrieben werden kann, weil weniger Stillstandszeiten sind oder Wartezeiten, dann bleibt davon was hängen. Auch wenn wir da nur ein kleines Rad sind. Also da sparen.
Aber auch ein Rad.
Genau.
Also das gehört ja dazu. Sie haben kurz schon über die Flotte gesprochen, über die Schiffe, und dann würde ich zum Schluss vielleicht nochmal fragen, was ist denn so das Ziel? Haben Sie ein Ziel, wie die Flottengröße sich entwickeln wird? Also wo wollen Sie hin, wie viele Schiffe wollen Sie haben?
So viele, dass wir nie verkaufen müssen, weil wir keine Arbeit haben, und dass wir keinen Kunden absagen müssen, weil wir keine Schiffe haben.
Aber schon wahrscheinlicher auch, ich versuche das gerade noch ein bisschen rauszuholen, dass nochmal neue Neubauten kommen.
Ja, also ich bin jetzt 37, das heißt, wenn der erste Neubau 30 Jahre ist, bin ich 67. Ich weiß noch nicht, was ich mit meiner Rente machen soll. Insofern denke ich, müssen wir irgendwann nochmal was machen mit spätestens 50.
Wir haben auch noch Ideen.
Das klingt gut. Da werden wir auf jeden Fall dranbleiben, um das noch ein bisschen zu verfolgen. Für den Moment aber soll es das gewesen sein. Ich bin gespannt, wie sich das weiterentwickelt bei Ihnen als OS Energy, zusammen auch mit NPC Capital und der Plattform. Wir bleiben im Gespräch. Für den Moment ist die Zeit um. Die Herren Nürnberg, ich danke sehr für das Gespräch.
Das war für Sie der Hansa-Podcast. Jetzt abonnieren und keine Folge verpassen. Alle News und Hintergründe aus der maritimen Welt aktuell auf hansa-online.de und monatlich im Hansa-Magazin.